Preteens, bin ich drauf, ja. Ihr seid jetzt auch dran, sag ich mal. Ihr könnt also auch in eure Gruppe gehen. Viel Spaß euch. Und an die, die hier bleiben, habe ich eine Frage. Wer von euch ist schon mal früher aufgestanden, als er eigentlich wollte, nur um wegen der Nachbarn die Rollläden hochzumachen? Nein? Scheint hier kein Problem zu sein. Das ist ganz interessant. Früher war sowas offensichtlich sehr wichtig, besonders auf dem Dorf. Ne? Meine Schwiegermutter hat das regelmäßig gemacht. Die ist ihr Leben lang, hat die nicht ausgeschlafen, sondern hat immer die Rollläden aufgemacht. Was sollen die Nachbarn denken? Ja, was sollen die Nachbarn denken? Keine Ahnung, was unsere Nachbarn denken. Also wir sind Langschläfer, die ganze Familie, und das merkt man den Rollläden an. Ja. Ein Kollege von mir erzählte von einer Begebenheit während seines Gemeindepraktikums, so im Studium. Da rief ihn ein Ältester eines Morgens an, gegen 9 Uhr, und sagte, du, ich bin heute Morgen um 7 bei dir am Büro vorbeigefahren und da brannte ja noch gar kein Licht. Und man spürt deutlich die Anspielung. Ne? Hast du da noch gar nicht gearbeitet, du Faulpelz? Der Kollege blieb locker, er sagte nur, klar, da habe ich ja noch geschlafen. Und seine kleine Retourkutsche kam dann ein paar Tage später. Er wusste nämlich, dass besagter Ältester immer schon so um 10 Uhr abends ins Bett geht. Und er hatte ihn eines Abends absichtlich um 11:30 angerufen, um etwas zum nächsten Gottesdienst zu fragen. Oh, habe ich dich jetzt geweckt? Weißt du, um die Zeit arbeite ich meist noch. Ein Schlitzohr, ja. Aber die Botschaft wurde verstanden. Und er konnte danach seinen eigenen Rhythmus leben, ganz entspannt. Heute geht es um die Frage, inwieweit wir uns nach der Meinung anderer Menschen richten sollen. Aber nicht bei so nebensächlichen Themen wie Rollläden oder Arbeitszeiten. Nein, es geht um unser Kerngeschäft als Christen, um die Botschaft des Evangeliums. Also darum, was wir über Jesus erzählen und wie wir unseren Glauben leben. Darum geht es. Auf dieses Thema stößt uns der Galaterbrief des Apostels Paulus. Wir haben zu diesem Brief am letzten Sonntag eine Gottesdienstreihe angefangen. Und das Schöne an solchen Reihen ist, dass man da gelegentlich auf eher unerwartete Themen stößt. Heute also die Frage, ob wir uns Zustimmung von Menschen oder doch lieber Zustimmung von Gott erhoffen. Paulus schreibt in Galater 1, Vers 10, sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht Diener Christi. Ihr lieben Techniker, ich habe den Drücker liegen lassen. Ne? Guckt ihr ein bisschen, wo ich bin? Danke. Ah, ihr wollt, dass ich auch noch hier das Drücken mache. Gut, entschuldigt mal. Also, ich lese es nochmal. Sagt selbst, schreibt Paulus, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Also wir sind hier offensichtlich mitten hinein geraten in einen ziemlich heftigen Disput. Anscheinend wehrt sich Paulus dagegen Vorwürfe und Angriffe. Man bekommt den Eindruck, dass ihm vorgeworfen wurde, er würde so sein Fähnlein nach dem Wind hängen. In erster Linie ging es ihm darum, selbst gut wegzukommen und bei seinen Hörern irgendwie nur einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und er wehrt sich. Sagt selbst, klinge ich so wie einer, der die Zustimmung von Menschen sucht? Klinge ich so? Dieser Brief an die Galater wird kein freundlicher Brief. Das werden wir merken. Und gleich hier am Anfang wird das auch ziemlich deutlich. Ich muss gestehen, als Pastor kenne ich diese Gefahr. Beim Vorbereiten einer Predigt oder beim Überlegen vor Entscheidungen, da kommen immer wieder solche Fragen auf. Wen werde ich treffen, wenn ich dies oder das sage? Wird das jemanden verletzen? So steht ihr mir oft vor Augen, wenn ich eine Predigt vorbereite. Was macht das mit dem oder mit der? Welche Folgen hat das? Ich denke, diese Frage ist ziemlich wichtig. Ich will ja niemanden unnötig verletzen mit dem, was ich sage. Es muss ja nicht sein. Aber manchmal muss man eben auch die unangenehme Wahrheit sagen. Das ist auch manchmal nötig. Und dann hoffe ich, dass es euch nicht verletzt, sondern dass es euch weiterbringt. Aber es gibt eben auch die anderen Situationen, wo ich etwas nicht sage. Da geht es dann weniger um Verletzungen als um solche Fragen. Was wird der oder die dazu sagen? Mache ich da ein Fass auf? Will ich mir die Diskussion wirklich antun? Will ich mich dieser Kritik aussetzen, die ich da erwarten kann? Eigentlich ist es leichter, solche Dinge dann nicht anzusprechen. Und wahrscheinlich bin ich manchmal auch tatsächlich etwas konfliktscheu. Ähnliches merke ich übrigens auch, wenn es darum geht, anderen von meinem Glauben zu erzählen. Den trage ich normalerweise so nach meinem Naturell nicht so vor mir her. Da ist dann manchmal auch so die Frage im Hintergrund, was wird der andere wohl sagen, wenn ich jetzt mit Jesus anfange? Mitten im Gespräch, so ganz unvermittelt. Wie wird seine Reaktion sein? Killt das unser Gespräch? Killt das womöglich sogar unsere Beziehung? Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Und ich muss sagen, da hat mir dieses 42-Tage-Gemeindeprojekt im letzten Jahr sehr geholfen, da ein bisschen lockerer zu werden und die Anknüpfungspunkte besser zu sehen und auch zu nutzen. Im Grunde ist es ja eine falsche Rücksichtnahme auf Menschen, wenn wir ihnen nicht von Jesus erzählen, weil wir annehmen, dass sie es wahrscheinlich nicht interessiert. Das hat was von Feigheit. Und wenn ich feige bin, enthalte ich den anderen womöglich etwas vor, was für sie ungeheuer wertvoll ist. Und das ist natürlich nicht gut. Wir sehen, sich im Glauben und Bekennen nach der vermeintlichen Zustimmung der Menschen zu richten, kann nicht die richtige Lösung sein. Paulus muss die Christen in Galatien daran erinnern, dass das Evangelium kein Produkt ist, das auf dem Markt des Lebens angeboten wird, wo so die Marktgesetze herrschen, und dass man deshalb an die Menschen und an ihre Wünsche anpassen müsste, damit es auch gekauft wird. Damals war ein ans alte Judentum angepasstes Christsein in der Mode, dort in der Gemeinde. Und Paulus schimpft darüber in sehr deutlichen Tönen. Das ist nicht sein Originalevangelium. Heute, scheint mir, hat in weiten Teilen der deutschen Kirchenlandschaft auch ein ziemlich angepasstes Christentum Konjunktur. Da wird eigentlich jede Welle geritten, die unsere Gesellschaft erfasst. Alles Mögliche wird gut geheißen, nur um niemandem auf die Füße zu treten. Inzwischen verschwimmen sogar die Grenzen zu anderen Religionen, nur um Multikulti zu ermöglichen. Und das ist auch nicht mehr das Originalevangelium. Und ich glaube, Paulus würde wieder ziemlich schimpfen. Aber wir brauchen gar nicht so weit wegzuschauen, ne? So damals die Galater oder andere Kirchen. Auch bei uns kann das passieren, dass wir das Originalevangelium verfälschen. Und wir müssen da genauso aufpassen. Immer wieder hingucken. Haben wir es noch richtig? Reden wir noch vom richtigen Evangelium, so wie Paulus, wie die Bibel, das Neue Testament es uns sagt? Das Evangelium, das wir weitergeben dürfen, das braucht keine windigen Geschäftsmethoden, um sich der Welt anzupassen, weil es angeblich nicht mehr modern wäre. Es braucht auch keine rückwärtsgewandten Traditionswächter, um es vermeintlicherweise zu schützen. Das Evangelium hat seine ganz eigene Kraft, seine eigene Dynamik, seine eigene Autorität. Es braucht weder irgendwelche Stützen, noch braucht es Schutz von außen. Seine Kraft kommt von innen. Unser Auftrag ist, das Evangelium so original wie möglich weiterzugeben. Dann werden wir die Zustimmung des Einzigen haben, dessen Meinung wirklich zählt: Gott. Denn es ist sein Evangelium. Es ist seine Botschaft. Es ist sein Rettungswerk, das er jedem Menschen auf diesem Erdball anbietet und das wir weitersagen dürfen. Ich sage es deutlich. Die Zustimmung von Menschen kann uns egal sein. Worauf es uns ankommen muss, ist, dass wir die Zustimmung von Gott bekommen. Jetzt muss ich kurz, um ausgewogen zu bleiben, doch noch die andere Seite beleuchten. Denn es gibt natürlich auch Gründe, warum wir eben doch auch auf Menschen eingehen sollten. Vielleicht hat der eine oder andere das jetzt gerade schon gedacht. Und selbst Paulus hat das so gehandhabt, obwohl er hier so schimpft. Wir dürfen die Sache also nicht völlig einseitig sehen. Was nämlich hier nicht gemeint ist, ist, dass wir das Evangelium einfach jedem vor die Füße werfen, ohne Rücksicht auf Verluste. Hauptsache, es ist gesagt, egal wie. Hauptsache, ich habe es jedem ins Ohr gedrückt. Paulus sieht das wesentlich differenzierter. Ich versuche in allen Dingen auf alle Rücksicht zu nehmen. Dabei suche ich nicht meinen eigenen Vorteil, sondern den Vorteil aller, damit sie gerettet werden. Also Paulus nimmt doch Rücksicht auf Menschen. Aber um ihnen das Evangelium nahezubringen, damit sie es hören können, wie sie es hören können. Und an anderer Stelle führt er aus, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Paulus nimmt also durchaus Rücksicht auf Menschen und darauf, wie sie das Evangelium am besten hören können. Und wir sollten das auch tun. Es hat keinen Wert, alle Leute in der genau gleichen Weise zu missionieren. Dafür sind die Menschen viel zu verschieden. Ihre Lebenssituationen sind zu unterschiedlich. Darauf müssen wir einfach Rücksicht nehmen, sonst handeln wir lieblos und sind keine glaubhaften Zeugen. Und dann ist die eigentlich gute Nachricht für einen Menschen womöglich gar kein Evangelium, keine gute Nachricht mehr, weil er sie nicht verstehen und annehmen kann. Paulus war, wenn man mal hinguckt, sogar erstaunlich flexibel. Er hat es ermöglicht, dass Timotheus beschnitten wird. Der war von Geburt an halbjüdisch. Oder die Entscheidungen des Apostelkonzils, die hat er mitgetragen, hat sie in den Gemeinden, die er gegründet hatte, auch verbreitet, obwohl er da wahrscheinlich gewisse Vorbehalte hatte. Er selbst hat sich an die Reinigungsriten gehalten, um in den Jerusalemer Tempel zu kommen. Und als er dann gefangen war, da war er sogar froh über rivalisierende Missionare, die Christus eigentlich nur gepredigt haben aus Neid und Ehrgeiz. Aber ihm war das egal. Solange die grundlegenden Prinzipien des Evangeliums nicht in Frage gestellt wurden, hat Paulus Anpassungen zugelassen und vorgenommen und ist sogar Kompromisse eingegangen. Aber der Kern musste erhalten bleiben. Da, wo die Grundprinzipien des Evangeliums in Gefahr waren, da konnte er sehr energisch diskutieren. Sogar mit Petrus, dem Hauptapostel, wenn man so will, sogar mit dem hat er sich angelegt, was wir im Laufe des Galaterbriefes noch erfahren werden. Also, ich stelle mir so vor, das Evangelium kann man in verschiedene Formen tun. Wenn man verschiedene Gläser, Becher, Flaschen, was weiß ich, die Form ist egal, solange der Inhalt der gleiche bleibt. Und auf den Inhalt kommt es an. Die Form können wir anpassen, damit die Hörer sie richtig greifen können. Und schon hier am Anfang des Galaterbriefes merkt man, dass Paulus an dieser Stelle ziemlich dünnhäutig wird, was den Inhalt angeht. Direkt vor unserem Vers wettert er, doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Also ich denke, wenn Paulus einer wäre, der bei seinen Hörern gut ankommen wollte, dann würde er auf solche Flüche verzichten. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt auch geklärt, was den ursprünglichen Vers angeht. Bin ich noch auf die Zustimmung von Menschen aus oder auf die von Gott? Paulus haut hier richtig auf den Tisch, aber so richtig. Ihm ist es wirklich egal, was die Menschen denken. Er muss sich nicht einschmeicheln. Er kennt das echte Evangelium. Und er weiß sich berufen, diese gute Nachricht von Jesus unverfälscht weiterzugeben. ohne Abstriche und Kompromisse. Und diese Botschaft ist im Grunde ganz einfach. Wir werden das im Laufe dieser Reihe noch genauer ansehen. Nur durch Glauben an Jesus Christus können wir vor Gott bestehen. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Niemand. Wer versucht, ein paar jüdische Gesetzesvorschriften im alten Stil einzuhalten, der ist verpflichtet, das ganze Gesetz einzuhalten. Alles. Der Glaube bringt ihm dann nichts mehr. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Glaube oder Gesetz. Allein Jesus, darauf kommt es an, nichts anderes. Wer etwas zum Glauben an Jesus und zu seiner Rettungstat hinzufügt, der vertritt ein anderes Evangelium. Jesus und ist eine Fälschung, eine Täuschung. Das reine Evangelium lautet, allein Jesus rettet. Allein Jesus. Und wer ein anderes Evangelium verkündet als dieses Allein-Jesus-Evangelium, der soll sogar verflucht sein. So gravierend ist diese katastrophale Verfälschung. Und deshalb denke ich, es ist gut, wenn wir verstehen, was mit diesem Evangelium gemeint ist. Jesus und macht Jesu Rettungstat am Kreuz klein. Eigentlich sogar unnötig. Denn dann versucht man es ja doch wieder aus eigener Kraft, irgendwie vor Gott gut dazustehen. Ich schaff's schon irgendwie. Ich streng mich halt an. Jesus und. Oder Jesus und legt Menschen Lasten auf, die Gott gar nicht vorgesehen hat. Natürlich kann Gott darüber nicht glücklich sein, wenn sein Rettungsplan so verfälscht wird. Jesus und sucht im Grunde die Zustimmung von Menschen, mehr als die Zustimmung Gottes. Denn dann wird betont, was Menschen tun können. Und es wird überwacht, dass die Leute das auch tatsächlich tun. Menschen gucken auf Menschen und nicht auf Jesus. Beim Evangelium geht es nicht um das, was Menschen tun können. Da geht es nur um Jesus. Jesus allein. Beim Evangelium geht es auch nicht darum, was andere Christen wollen. Christen sind ziemlich gut darin, Regeln aufzustellen. Regeln geben Sicherheit. Regeln sind sogar relativ bequem. Jeder weiß, was zu tun ist, keine schwierigen ethischen Fragen. Aber das Evangelium hat uns nicht neue jetzt christliche Regeln gegeben. Es hat uns nicht an solche neuen christlichen Regeln gebunden, sondern es hat uns an Jesus Christus selbst gebunden. Das tut das Evangelium. Also nicht Jesus und die Regeln von Menschen, sondern Jesus allein. Es geht um unsere ganz exklusive Beziehung zu ihm. So sehr, dass Paulus sich in unserem Vers als ein Diener Christi bezeichnet. Es geht um eine völlige Abhängigkeit von Jesus. Der Diener schaut nur auf seinen Herrn, nicht auf andere Menschen. Andere Menschen können ihm Aufträge geben, so viel sie wollen. Der Diener tut nur, was sein Herr will. Ihm ist es egal, was andere Menschen wollen, solange er weiß, was sein Herr will. Und klar, darauf müssen wir schauen. Das ist das, was unser Auftrag ist. Was will Jesus von mir? Was lerne ich von ihm? Das müssen wir umsetzen. Das ist auch nicht ganz einfach, aber dafür brauchen wir keine externen Regeln, die Christen oder irgendwelche anderen Menschen aufgestellt haben. Aber dazu müssen wir einander anspornen, dass wir alle Diener von Christus sind, dass wir allein auf Jesus schauen. Wir sollen nicht Menschen glücklich machen, sondern Gott. Ich möchte das zum Schluss noch mal ein wenig für uns konkretisieren. Ich fange mal so an. Ich möchte dich fragen, warum bist du heute eigentlich hier? Wegen der Menschen oder wegen Jesus? Natürlich freue ich mich über jeden, der hier sitzt. Aber wenn du nur hier sitzt, um ein paar Menschen glücklich zu machen, dann ist das ein bisschen wenig. Und auch bei Gott bringt dir das nicht wirklich was ein. Die paar Punkte, die du dadurch sammelst, reichen nicht für den Eintritt in den Himmel. Die Eintrittskarten in den Himmel vergibt nur Jesus. Im Himmel ist nur eins gefragt: Liebst du Gott? Liebst du Jesus? Dienst du ihm allein? Bist du wegen ihm hier? Das ist wichtig. Und wenn du tatsächlich wegen Jesus hier bist, dann ist vieles andere ziemlich egal. Dann ist es egal, wie der Gottesdienst abläuft. Ob das Vaterunser gebetet wird oder nicht. Ob die Predigt zu lang ist, egal. Ob für deinen Geschmack zu viele Lieder auf Englisch gesungen werden, egal. Du freust dich halt daran, dass deine jüngeren Geschwister sich auf diese Weise wohlfühlen und ihren Glauben ausdrücken können. Oder du bist womöglich einer von den Jüngeren und hättest gern englische Lieder und dann wären so viele deutsche und altmodische Lieder gesungen. Auch egal, denn es geht nicht um deinen Stil, um das, was du bevorzugst, sondern es geht um die Begegnung mit Jesus. Und im altmodischsten Lied kann die Zeile stecken, die Jesus dir heute sagen will. Wenn du wegen Jesus hier bist, dann bist du dafür offen und dann kann er dich auch erreichen. Wenn du wegen Jesus hier bist, dann ist es auch egal, wie jemand gekleidet ist. Ein Gottesdienst braucht keinen Dresscode, denn es geht nicht darum, was Menschen übereinander denken, es geht darum, Jesus zu begegnen. Und der schaut ganz bestimmt nicht auf unsere Kleidung. Er schaut unser Herz an. Das ist ihm viel wichtiger. Unsere Frage sollte sein: Jesus, findest du etwas in meinem Herzen, was dir nicht gefällt? Ist da Ärger oder Missgunst oder Neid? Irgendetwas? Sind da vielleicht ungute Gedanken über andere? Oder sind da ungute Gedanken auch über mich, die du korrigieren willst? Ist da Stolz und Unbelehrbarkeit? Ist da vielleicht Unglaube? Ist da Sünde in meinem Herzen? Das sind die wichtigen Fragen. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht um unser Innenleben. Wenn du wegen Jesus hier bist, dann musst du deine Situation auch nicht besser darstellen, als sie ist. Show ist nicht nötig. Keine fromme Show ist nötig. Dann dürfen deine Glaubensgeschwister es sehen, wenn du nicht gut drauf bist. Wenn du wegen der Menschen hier bist, dann würdest du dich wohl auf der Toilette einschließen, damit niemand deine verquollenen Augen sieht. Aber wenn du wegen Jesus hier bist, dann weißt du, dass du mit deiner ganzen Trauer und Wut und Verzweiflung und Angst und was da immer ist, mit allen Gefühlen, dass du damit kommen kannst. Jesus kennt deine Tränen. Und die anderen dürfen das auch sehen. Sie dürfen dadurch sogar überfordert sein. Egal, Jesus ist nicht überfordert. Wenn du wegen Jesus hier bist, dann darfst du auch ehrlich glauben. Dann musst du deine Zweifel nicht vor den anderen Christen verstecken. Dann musst du kein frommes Spiel spielen. Du darfst ehrlich sagen: Ich bin noch nicht so weit. Ich kann das mit Jesus noch nicht so ganz glauben, aber ich möchte mehr davon hören und das ist gut so. Wenn es dir so geht, dann ist Gott längst mit dir irgendwie unterwegs und dann bist du genau richtig hier. Egal wie du im Glauben stehst, egal ob du Fragen hast oder ob dir alles klar ist, du darfst ehrlich hier sein. Und schreiben wir uns das hinter die Ohren. Von keinem dürfen wir verlangen, dass er erst irgendwelche Voraussetzungen erfüllt, bevor er da vorne durch unsere Tür hereinkommen darf. Liebe, Annahme und Vergebung ohne Vorbedingungen, das ist unser Auftrag. Keiner muss erst gewisse moralische Vorstellungen erfüllen. Keiner muss eine fromme Sprache sprechen. Keiner muss zum Beispiel Maria aufgegeben haben. Raucher und Trinker, Prostituierte und Freier, Leute, die Hochdeutsch sprechen oder Dialekt oder irgendeine andere Sprache in und außerhalb Kanaans, Katholiken und Moslems, sie alle dürfen kommen. Weil es nicht um Menschen geht, um das, was Menschen wichtig finden oder richtig finden. Weil es nicht um Voraussetzungen geht, sondern allein um Jesus. Ihm wollen wir hier begegnen. Damit wir allesamt nicht so bleiben, wie wir sind, sondern von ihm verändert werden. Wer Jesus sucht, jeder, der Jesus sucht, ist hier richtig, ohne Vorbedingungen. Und selbst unsere Sünden haben hier Platz, wenn wir wegen Jesus hier sind. Wir müssen nämlich nicht erst besser werden. Wenn wir wegen Jesus hier, wenn wir wegen der Menschen hier wären, dann würden wir zu Hause bleiben, wenn wir gesündigt haben. Aus Scham und um mit guten Bemühungen erstmal wieder so ein paar Pluspunkte bei Gott zu sammeln. Oder zumindest nehmen wir dann mal nicht am Abendmahl teil, wenn Abendmahl gefeiert wird. Wie falsch! Unsere Sünde gehört hierher. Hier hören wir das Wort der Vergebung. Es geht nur um Jesus und nicht um die Menschen, die uns anschauen. Wenn es uns nicht um Menschen, sondern um Jesus geht, dann können wir auf dem Weg in den Gottesdienst im Auto total gestritten haben und können trotzdem hier hereinspazieren. Weil wir wissen, dass Jesus durch Lieder oder Predigt genau das Wort zu uns sagen kann, das wichtig ist. Ein Wort, das uns aufrichtet und ermutigt. Oder auch ein Wort, das uns an der richtigen Stelle ermahnt und deshalb zur Versöhnung führt. Ist doch egal, wenn die anderen sehen, dass man da so mit sauertöpfischer Miene sitzt und dass irgendwas los ist. Dann können die schon mal anfangen zu beten. Wir sitzen doch nicht wegen denen hier, sondern wegen Jesus, um ihm zu begegnen. Und ihr Lieben, wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Merkt ihr? Das Evangelium hat etwas Befreiendes. Aber das behält man eben nur, wenn es das reine, unverfälschte Evangelium ist, das Original-Evangelium. So wie es zu Jesus und wird, wird die ganze Sache mit dem Glauben zur Belastung. Dann ist es keine Frohbotschaft mehr, sondern eine Drohbotschaft. Und ihr Lieben, ich wünsche uns, dass wir nicht Menschen gefallen wollen, sondern Jesus allein. Ihm zu dienen ist das Höchste. Ich wünsche uns einen fröhlichen, befreienden Glauben. Ich wünsche uns das echte Evangelium. Amen.